Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Plattformreihe rund um das Theater Ulm. Am Mikrofon wieder Rainer Markus Walter und bei mir im Studio sind heute gleich drei Akteure, die in den kommenden Wochen mit Blick auf die Dächer von Ulm agieren werden. Die heutige Ausgabe steht nämlich ganz im Zeichen des Theatersommers auf der Wilhelmsburg. Es dauert noch knapp einen Monat bis zur ersten Premiere oder bis zur ersten Premiere. Zwei Stücke sind es ja wieder. Und so wollen wir gemeinsam mit dem australischen Regisseur Race Martin, der bezaubernden Wienerin Maria Rosendowski und dem Berliner Christopher Brose einen vorausschauenden Blick auf die West Side Story wagen. Jenem Musical von Leonard Bernstein, das in diesem Jahr die Wilhelmsburg verzaubern wird. Ein wunderschönes Schönen guten Tag, alle drei zusammen.
Hi.
Hallo.
Ihr wart heute schon beim Proben. Ist das richtig? Erster Probentag in der Wilhelmsburg, habe ich gehört?
Ja, genau.
Und wie war's?
Es war super, endlich die Location zu haben, in der man dann auch letztendlich agieren wird.
Für dich als Regisseur, Race, ungewöhnlich, Open Air, schon öfters mal Open Air gespielt?
Ja, ein paar Sachen habe ich gemacht, aber so jetzt in so einer Kulisse auch noch nicht. Das ist ja neu und jetzt schon macht es total Spaß dabei.
Wann hast du die Wilhelmsburg zum ersten Mal gesehen? Vor oder nach deiner Entscheidung, nach Ulm zu kommen?
Mit. Vor einem Jahr. Ich war ja hier mit Andreas von Studnitz und ja, hat das mir gezeigt und überlegt, ob das geht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann geht bestimmt. Das ist eine Herausforderung, aber eine schöne.
Okay. Und der dritte im Bunde, der heute hier sitzt, das ist der Christopher. Christopher, du bist es eher ja gewöhnt, in großen Theatersälen zu spielen. Du hast Musical-Erfahrungen an verschiedenen deutschen großen Musical-Bühnen. Da werden wir nachher auf jeden Fall lang und ausgiebig drüber reden. Hast du schon mal Open Air gespielt?
Ich habe das Vergnügen schon gehabt, dass ich vor ein paar Jahren Open Air spielen konnte in der Schweiz und da hatten wir leider von 24 Vorstellungen 23 im strömenden Regen. Oh. Also ich bin da, im Moment spielt das Wetter hier in Ulm ganz großartig mit und wie gesagt, wie die beiden schon sagten, waren dann zum ersten Mal da und es ist schon beeindruckend, weil es unfassbar groß ist, weil diese Kulisse von der Burg eine ganze wahnsinnige Atmosphäre versprüht und das Wetter spielt wie gesagt super mit. Wir haben den ersten Sonnenbrand schon erhascht heute, deswegen glaube ich, wird das eine ganz spannende und großartige Sache.
Bei Andreas dann gleich mal eine Großbestellung Sonnencreme angeben. Stärke, aber du bist ja schon lange weg von Australien. Eigentlich müsstest du als Australier ja das wegstecken.
Ja, aber ich weiß, dass wir haben da ja schon ein Stück ausschneiden lassen hier vor ein paar Jahren von Sonnenkrebs. Also das, da bin ich ja mit der Sonne aufgewachsen, aber das weiß ich entsprechend, wie gefährlich es sein kann.
Gut, wir freuen uns auf jeden Fall auf einen heißen, hoffentlich trockenen Sommer und darüber werden wir in den kommenden 60 Minuten sprechen, aber jetzt erstmal ein bisschen Musik. Die Plattform rund ums Theater Ulm, beziehungsweise heute rund um die Wilhelmsburg. Wie immer gilt Ladies First. Sie sind das große Liebespaar der Musicalwelt, Maria und Toni. Eine Hälfte zumindest ist die Maria. In Ulm wird Maria von einer waschechten Maria gesungen und gespielt, nämlich von Maria Rosendowski. Maria, du warst 2004 bis 2006 schon mal am Theater Ulm und bist dann 2012 wieder als festes Ensemblemitglied zurückgekehrt. Wie kam es denn zu dieser Unterbrechung, beziehungsweise was ist eigentlich dazwischen passiert?
Damals wurde ich von Herrn Hake her engagiert, von Wien. Und er wechselte dann an das Staatstheater in Meiningen. Und nachdem sein Vertragsangebot wesentlich besser war als das Alternativangebot von Herrn Studnitz, als er hierher kam, habe ich das angenommen. Und das waren 7 sehr schöne Jahre in Meiningen, aber es war dann auch Zeit, dort Schluss zu machen. Es war auch, ich habe zwischenzeitlich mich hier privat auch festgelegt und dann bin ich sehr viel gependelt und dann ist irgendwann die Frage, wie sehr steht die Fahrerei dann noch dafür und habe dann dort gekündigt und ganz überraschend und es war ein sehr schöner Zufall, dass sich dann sofort hier eine Stelle für mich ergeben hat und das sozusagen also nicht nur ein nahtloser Übergang war, sondern die zwei Engagements haben sich sogar überschnitten und so konnte ich wirklich schön von einem Engagement ins nächste wieder hierher zurückzukommen.
Das war dann 2012, da hat es dann gepasst zwischen Andreas und dir?
Es hat immer gepasst
Nur es war Skatesackerl von unserer Stadt,
das ja, nicht immer so wenn man, ganz gepasst wenn man hat. Jung ist und vom Studium raus ist, dann möchte man nicht an demselben Theater die ganze Zeit bleiben, sondern auch mal wechseln und es war ein Staatstheater und es war noch ein schmaler Schritt weiter und das war zu der Zeit auf jeden Fall richtig so.
Maria, wir sind ja schon mal hier zusammengesessen im Studio, das war im Januar 2014, da warst du damals in zwei Operettenrollen zu sehen. Du hast mir erzählt, ich habe heute extra nochmal reingehört, wie sehr dir das Operettenfach am Herzen liegt. Diesen Sommer werden wir dich nun in einer Musical-Rolle erleben. Wie oft hast du denn schon Musicals gespielt und wie stehst du denn zum Musical-Fach im Allgemeinen?
Ich stehe ganz gut zum Musicalfach im Allgemeinen. Ich habe das Studium auch in Wien abgeschlossen, am Konservatorium.
Da war also mit Musical als Fach.
Genau, okay. Also den eigenen Studiengang. Wir hatten damals in der Opernausbildung keinen Tanzunterricht, keinen Bewegungsunterricht, keinen Schauspielunterricht. Und das konnte man damals im Konservatorium kostenfrei alles sehr gut miteinander verbinden, so man die Aufnahmeprüfung geschafft hat. Und das war eine Irrsinnsbereicherung. Also von der Arbeitsintensität war das was ganz was anderes als den doch sehr entspannten Opernbetrieb. Der Zusammenhalt der Leute da und die Stücke, die man macht und wie man probt, das war einfach eine ganz, ganz tolle Zeit, die ich niemals missen möchte. Also ich habe sehr viele Musicals gemacht. Natürlich jetzt, wenn man so ein bisschen raus ist an einem Dreisparten-Theater, ist man nicht immer damit konfrontiert, aber umso schöner ist es, das jetzt wieder zu machen.
Du hast gerade was gesagt, was wo ich nochmal nachhaken muss. Du hast gesagt, das sehr entspannte Opernfach, ging es da ein bisschen? Sind die zurückgelehnt und haben nur Opern vor sich hingetrellert oder und beim Musical musstest du immer tanzen oder was?
Also schon auch von der Unterrichtsanzahl, von den Stunden war das auf jeden Fall eine ganz andere Nummer als bei den Opernleuten, wo ja, mal macht mal eine Stunde Harmonielehre oder man hat mal eine Woche Gesang, in der Woche Gesangsstunde. Aha. Und ich weiß noch beim Musicalstudium, wir sind morgens um 8 da rein und abends um 8 da wieder raus. Okay. Und das macht auch die Opernsänger dann manchmal anders belastbarer, habe ich das Gefühl. Also da kommt man viel schneller an eine Belastungsgrenze als bei anderen Leuten, die es gewohnt sind, in einer ganz anderen Intensität zu arbeiten. Das darf ich natürlich eigentlich gar nicht
lassen. Das darfst du gar nicht lassen. Ich habe Hammer auch gar nicht gehört. Nee. Dann könnte ich ja jetzt nur einen oben drauf langen sehen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Opernsänger immer so dick sind.
Weil es ja heutzutage nicht mehr so ist.
Nein. War Tanz dann auch ein großer Teil deiner Ausbildung?
Es war schon sehr intensiv. Also ich meine, es gibt Leute, die mehr oder weniger begabt sind dafür. Ich war vermutlich irgendwo in der Mitte. Mhm. Aber das ist schon, man hat da Ballett, Jazzdance, Stepdance. Also war sehr intensiv, ein sehr intensiver Teil davon.
Jetzt bei der West Side Story, es ist lange her, dass ich das letzte Mal gesehen habe, habe es jetzt nicht mehr so präsent. Ich weiß jetzt nicht, wie stark der Tanzanteil bei deiner Rolle ist, aber er wird vorhanden sein, weil in der West Side Story wird nun mal wahnsinnig viel getanzt. Musstest du es dir jetzt erst wieder drauf schaffen? War so ein bisschen weg jetzt, nachdem du in letzter Zeit ja doch eher im Operetten- und im Opernfach warst?
Also für die Maria ist der Tanzanteil leider erschreckend gering. Weil die kommt das erste Mal auf die Tanzveranstaltungen. Eigentlich ist es ja meistens so, die kommt überhaupt zum ersten Mal in ihrem Leben in diese Lage und hat noch nicht so viel Erfahrung. Das meistens reduziert sich das auf ein paar kleine Schrittchen und dann kommt sowieso schon Kuss und ab wieder nach Hause. Also leider Gottes nicht, aber hier Gott sei Dank schon. Also hier darf ich schon ein bisschen mehr mitmachen und es macht unglaublich viel Spaß. Und ich hatte bis jetzt noch nicht so das Gefühl, dass ich da nicht mithalten kann. Und das spricht auch für das Ensemble, also es, und für die Choreografien vor allem. Nee, es macht sehr viel Spaß.
Ja, mit dem Regisseur werden wir uns nachher noch ausführlich unterhalten, was er sich denn so dabei gedacht hat und wie er es aufgezogen hat. Interessiert mich natürlich sehr, zumal bei einem so populären Stück wie der West Side Story. Fragt sich, wie groß ist der Handlungsspielraum, den der Regisseur sich rausnimmt oder rausnehmen möchte. Anderes Thema. Gab es für dich jetzt noch eine ganz besondere Herausforderung bei dieser Westside Story? Etwas, wo du sagst, so ups, das ist jetzt was Neues gewesen, was ich so bisher noch nie hatte? Oder war es einfach Business as usual?
Also das ist, aufgrund schon der Personenkonstellation nicht Business as usual, also weil viele Leute von draußen sind und es immer spannend ist, da sich auf neue Leute einzulassen und meistens sehr bereichernd. Was für mich eigentlich das Schwierigste war, ist von den anderen Inszenierungen, also ich habe dieses Stück schon einmal gemacht und das aus dem Kopf rauszukriegen und nochmal ganz frisch an die Sache ranzugehen. Man hat das, wenn man es dann schon oft gespielt hat, spulen die Sätze dann oft so ab, ohne dass man großartig darüber nachdenkt, was jetzt eigentlich nochmal passiert. Und hier das alles nochmal auf Null zu setzen und die ganz andere Situation nochmal richtig reinzukriegen, das ist für mich eigentlich so die Hauptaufgabe. Nicht das Alte mitzunehmen in das, was wir jetzt machen. Hm.
Das heißt, du hast die Maria schon mal gespielt?
In Meiningen, genau.
An deiner letzten Wirkungsstätte. Mhm, genau. Ganz andere Inszenierung gewesen, oder?
Ja, doch, sehr klassisch.
Sehr klassisch.
Sehr klassisch.
Das lässt jetzt den Rückschluss zu, aber da reden wir nachher drüber, dass es diesmal nicht so klassisch zugeht. war es trotzdem für dich eine Freude, jetzt nochmal an die Westside Story ranzugehen?
Ja.
Also hast du gleich
auf jeden
hier
Fall
gemacht?
Das ist so eine tolle Rolle, es ist so eine tolle Musik und ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut.
Mhm. Es sind ja jetzt doch auch, also zumindest mal ihr beiden seid ja, gehört nicht zum Stamm in Ulm. Der Toni ist auch ein jemand, der nicht aus dem Ensemble kommt. Ne? Mhm. Wie viele Leute neben dir hast du, die dir vertraut sind? Also jetzt in den stark besetzten Rollen, also nicht in den Nebenrollen.
Also mittlerweile sind mir alle vertraut, aber
ja,
so...
Nein, du weißt, auf was ich raus will.
Ich weiß. Ich glaube, wir haben zwei Kollegen aus dem Chor und eine Kollegin aus dem Schauspiel und natürlich aus dem Ballettensemble. Mhm. Und das war's.
Roberto ist stark vertreten mit seinen Leuten, oder?
Genau.
Okay. Ja. Gerade haben wir mit Maria gesprochen. Jetzt möchten wir uns ihrem Bruder widmen. Gespielt wird der von Christopher. Bin schon ganz mit den englischen Titeln. Brose wahrscheinlich in dem Fall, oder? Ganz banal.
Das stimmt.
Ja, okay, Christopher Brose. Du stehst das erste Mal in Ulm auf der Bühne. Kommst du eigentlich ursprünglich aus Berlin? Bist du dort aufgewachsen?
Nee, komme ich aus dem schönen Cottbus. Für die Leute, die nicht wissen, wo das ist 100 Kilometer östlich von Berlin und ohne mich jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen, würde ich sagen, es ist Ulm sehr ähnlich. Also eine wunderschöne, nette Stadt mit netten Leuten.
Okay. Bist du da als Kind auch schon in Richtung Bühne gestolpert in Cottbus?
Also tatsächlich, ich habe angefangen mit 5 Jahren habe ich angefangen zu tanzen. Also ich komme eigentlich so ein bisschen vom Rumspringen und Rumtanzen und ich glaube, meine Eltern hatten dann diese Idee gehabt, okay, irgendwas müssen wir aus dem Jungen machen. Also ich meine, bei jeder Geburtstagsfeier oder ständig rennt er hier rum, irgendeine Beschäftigung braucht er. Und da bin ich witzigerweise durch meine Nachbarin in so ein Kinder- und Jugendensemble gekommen und da bin ich dann tatsächlich 11 Jahre lang geblieben. Und dann kam die, also ich habe meine ganze Jugendzeit quasi da verbracht, es war großartig, es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und das war so ein bisschen der erste Schritt in das Ganze. Ich glaube, das war so die Richtung, richtungsweisend für das, was ich jetzt tue und habe dann in Berlin studiert, das Ganze.
Wie kam dann die Entscheidung, letztendlich Schauspiel zu studieren? War das so von dir raus eine Überzeugung, dass du gesagt hast, daraus mache ich meinen Beruf? Oder haben dir einfach auch viele Leute zugesprochen und gesagt, Mensch, das musst du doch machen?
Ich glaube, das ist bei uns, also ich bin jetzt 28 und ich glaube, das war in der Zeit, wo ich jetzt groß geworden bin, glaube ich, war das noch nicht so verbreitet wie jetzt. Also vor 10 Jahren war gerade Schauspielmusical war immer eine brotlose Kunst, war immer ein Beruf, den jeder irgendwie gerne machen würde wollen, aber es immer riesengroße Grenzen gab dazu, um da durchzustehen. Und ich glaube, dass das ein riesen Kampf war eigentlich, glaube ich. Also für mich war es so, dass meine Eltern standen am Anfang nicht unbedingt dahinter. Also
das,
meine Mama immer. Mama immer, aber mein Vater, der Bauingenieur ist, der kam natürlich aus einer ganz anderen Ecke heraus und
lern was Gescheites, Junge.
Genau, lern was Gescheites, genau. Aber ich glaube, selbst meine Eltern und Großeltern und Freunde und Bekannte, die natürlich alle sagten, Mensch, der Junge, das ist doch nichts, hör doch auf damit. Selbst die haben zum Schluss gemerkt, okay, also
es geht gar
was
nicht
anderes anders. Kann er nicht. Was muss er ja können. Und das war ganz spannend. Also ich glaube, das war ein langer Kampf, ein langer, harter Kampf, aber Die erste Etappe, glaube ich, habe ich gewonnen.
Und dann waren sie wahrscheinlich wahnsinnig stolz drauf, als sie dich das erste Mal im Fernsehen gesehen haben. Ja, du warst nämlich tatsächlich auch schon im Fernsehen und auch auf der Leinwand zu sehen. Ja. Was hast du denn im Fernsehen gemacht?
Ich habe die Draufgänger gemacht. Das war so eine RTL-Action-Serie, die sowas wie Alarm für Cobra 11, bloß ein bisschen älter. Und ich habe tatsächlich meine erste Rolle in dieser Serie war tatsächlich eine Leiche auf dem Fußboden. Im Winter habe ich mit T-Shirt am Fußboden gelegen. Witzigerweise kam ich 5 Folgen später nochmal.
Du warst dann wieder lebendig.
Ich war dann also als eine andere Rolle, das war ganz witzig gewesen, aber so hat es angefangen. Dann habe ich gute Zeiten, schlechte Zeiten gemacht, was ganz cool war für mich in der Hinsicht, weil ich in Berlin Theater und Musical gespielt habe ganz viel und das Glück hatte, dass die Leute nicht morgens um 10 ins Theater gehen, sondern erst abends um 20 Uhr. Deswegen hatte ich vormittags ganz, ganz viel Zeit, um zu drehen, und dann bin ich immer von Berlin nach Potsdam gefahren, habe dort gute Zeiten, schlechte Zeiten gedreht und abends dann direkt nach Drehende ins Theater und oder auf die Musikerbühne und dann die Shows gespielt.
Hattest du da länger eine Rolle oder bei gute Zeiten, schlechte Zeiten?
Ich habe so eine ist immer witzig. Ich habe 6 Folgen habe ich gemacht und habe einen Tanzlehrer gespielt, Jean Shapiro. War ganz lustig. Nein, das war ganz lustig. Und aber tatsächlich witzigerweise aus dem Grund, weil ich habe zu der Zeit gerade Hinterm Horizont gemacht, das Musical von Udo Lindenberg am Potsdamer Platz in Berlin. Und habe die Casterin von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten eingeladen. Und nach 100-maliger Anfrage kam sie dann doch endlich. Und dann dachte ich, okay, jetzt guckst du mal, was passiert. Und direkt nach der Vorstellung kam sie zu mir, hat gewartet am Bühneneingang und sagte, Chris, was machst du denn morgen? Ich so, was, warum? Ich habe eine Rolle für dich. Also es war witzig. Okay. Also gesehen, gesagt, hey, cool, genau das fehlt uns. Hast du da Bock drauf? Und ich habe gesagt, ja.
Ja, cool. Ja. So einfach kann es dann doch auch mal sein.
Das war der kleine Sonnenstrahl, der da kurz mal raufkam.
Leinwand, große Kinoleinwand hast du auch schon mal gemacht?
Genau, Jesus Christ, Jesus weint. Das ist ein, ich sage ihm gerne, so eine Adaption zwischen Mission Impossible und Matrix. Und aber die Geschichte von Jesus, das ist ganz, ganz spannend. Und Brigitte Meyer hat das gemacht, die Witwe von Heiner Müller. Und er ist ein riesen Theaterguru gewesen, deswegen war das ganz, ganz toll, mit seiner Frau zusammenzuarbeiten. Und ganz im Gegenteil, ganz banales, ohne Singen, ohne Tanzen, ohne Spielen, also ohne Spiel nicht, aber wirklich nur Schauspiel und wirklich aber Filmschauspiel. Und das war ganz, ganz toll, mal was anderes zu drehen.
Ist aber jetzt nichts, wo du sagst, das muss ich in Zukunft immer haben, sondern du die Bühne, die Theaterbühne.
Also ich glaube, ich bin auf der Bühne groß geworden. Da bin ich reingewachsen und quasi aufgewachsen und da wachse ich jeden Tag ein Stückchen weiter. Und gerade von Produktion zu Produktion, ob es jetzt die Inszenierung mit Reese ist oder selbst die Kollegen wie Maria oder der Rest vom Ensemble, man lernt so viele großartige Leute kennen und man lernt jeden Tag einen Schritt mehr dazu. Deswegen liebe ich die Bühne auf deren Sicht sehr, aber natürlich das Gegenteil zum Film ist halt einfach ein großartiger Ausklang. Also man hat diesen Ausgleich vom ich spiele jetzt nicht für 1000 Leute, sondern ich spiele jetzt wirklich für die Kamera ganz von vorne. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Das beides auch zu kombinieren, ist ganz spannend.
Du gehörst ja zu diesen modernen Schülern des Musicals, hast ja vorher selber schon angesprochen, zu dieser neuen Generation. Wir sind in eine Zeit hineingeboren, in denen das Musical durch die starke Kommerzialisierung der Showbühnen zu einem festen Teil der Unterhaltungsbranche auch geworden ist in Deutschland. Und du hast in diesem Zirkus bei Produktionen des Queen-Musicals We Will Rock You mitgespielt und auch eben, wie du vorher schon gesagt hast, bei Lindenberg Hinter dem Horizont. Da warst du sogar in der Premierenbesetzung, habe ich gelesen. Magst uns mal ein bisschen von diesen Erfahrungen erzählen. Das ist ja irgendwie eine ganz andere Welt als, sage ich mal, die normale Theaterwelt. Da herrschen ja ganz andere
Gesetze. Das ist immer der Witz, weil ich glaube, die Leute verwechseln das immer. So viel Unterschied gibt es da gar nicht. Ja? Das Einzige, ich meine natürlich klar, Produktionen wie Hinterm Horizont und oder We Will Rock You, das sind einfach Riesenproduktionen. Also da ist so viel Technik und so viel Bling Bling auf der Bühne, das kriegst du in ein normales Theater gar nicht rein, sozusagen. Und es ist füllt natürlich auch jeden Abend fast 2000 Plätze. Also ich komme gerade eben von der Tour mit We Will Rock You. Wir waren gerade auf großer Deutschlandtour und ich habe jetzt zuletzt in Hamburg gespielt. Da passen 2400 Leute in das Theater und das war Wahnsinn. Und es war fast immer voll und das war natürlich ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Welt. Aber natürlich ist es kommerzieller als das, was als wenn ich jetzt ins Theater gehe. Und,
Ich meinte das kommerziell jetzt auch gar nicht negativ.
Nein, Gottes Willen, gar nicht, verstehe ich auch nicht. Nein, natürlich, du hast völlig recht. Nein, aber ich glaube, der Unterschied, glaube ich, der ist in der Ansicht einfach da, dass es größer ist, du musst mehr Leute irgendwie an Bord holen und ist natürlich gerade bei diesem Musical, ja, aber umso öfter ich überlege, ich glaube, so weit voneinander sind wir, ob es jetzt West Side Story ist, ob es jetzt die Backchen ist, die ich vorgestern gesehen habe hier im Theater, das reine Schauspiel, oder ob es We Will Rock You ist. Ich glaube, so weit sind wir alle gar nicht voneinander entfernt. Das Einzige, was halt nur natürlich ist, dieser also Hinterm Horizont zum Beispiel, waren 6 Monate Probenprozess. Es war eine Uraufführung. Wir haben von allem von 0 auf 100 haben wir angefangen und mit Udo Lindenberg selber persönlich gearbeitet. Und das war natürlich großartig. Und selbst We Will Rock You war eine, es wurde nochmal aufgewühlt, nochmal komplett neu. Und Brian May und Roger Taylor, die letzten Überlebenden von Queen, haben mit an dem Stück gearbeitet, mit uns zusammen. Und mit so einem Legenden auf der Bühne zu stehen, das ist einfach, das war unfassbar. Das war ganz, ganz großartig. Und es war für mich in der Hinsicht ganz toll, weil ich bei Hinterm Horizont den Sohn von Udo Lindenberg spielen konnte und Zweitbesetzung Udo. Das war ganz spannend. Und bei We Will Rock You halt wirklich den Hauptcharakter in der Show und habe halt jeden Abend 13 Songs von Queen gesungen. Und das war jeden Abend ein unfassbar großartiges Gefühl, und weil die Musik auch einfach so tiefgründig und so wunderschön ist. Und es ist genau dasselbe wie bei West Side Story. Das sind beides Nummern, obwohl es beide komplett unterschiedliche Storys sind und unterschiedliche Richtungen. Das, was beide vereint, ist die Geschichte. Also beide Musiken erzählen. Und das finde ich, glaube ich, ist ein Grund, warum ich dieses Genre Music an sich so mag, weil es, wenn ich als Schauspieler oder als oder ich habe einen Text auf der Bühne und mir fangen an, die Worte zu fehlen und ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, dann finde ich das Schöne, dass es die Möglichkeit gefunden wurde, in die Musik zu gehen. Und dann fange ich an zu singen, und das ist, ob ich jetzt als Schauspieler in der Szene anfange zu schreien oder ob ich sage, ich interpretiere meinen Schrei jetzt in ein Lied, das finde ich eine ganz, ganz spannende Möglichkeit.
Auf alle Fälle ist mir gerade klar geworden, dass du dein Fach sehr, sehr liebst. Du hättest dich gerade selber mal sehen sollen.
Ja,
da
wirklich?
War ein Feuer in den Augen.
Das ist du.
Das könnt
so
ihr
soll das
da
sein.
Draußen am Radio ja jetzt leider nicht sehen, aber ich habe dich gerade beobachtet. Deswegen bin ich auch ganz still geworden und habe dich einfach nur reden lassen.
Ich glaube, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ja, und das ist einfach das Schöne. Ich habe die Leidenschaft, das Hobby, das, was wir alle so mögen. Das habe ich zum Beruf gemacht, und das,
Du hast bis vor kurzem hier in deinem Horizont gespielt, ne?
Bis vor kurzem war ich bei We Will Rock You.
We Will Rock You.
Also ich habe direkt hinterm Horizont, dann ging es zack, ein Jahr mit We Will Rock You auf Tour.
Okay.
Und jetzt bin ich direkt letzte Derniere, letzte Vorstellung mit We Will Rock You, und zwei Tage später stand ich in Ulm.
Ja, das, wie hat es dich ja nicht nach Ulm verschlagen? Wer hat dich geholt?
Tatsächlich hat der Rees mich vor einem Jahr oder schon länger, glaube ich, vor anderthalb Jahren hat der Rees mich angerufen und hat gesagt, du, Chris, was machst du nächsten Sommer? Ich sagte, warum?
Okay.
Ja, ich hab da was, hast du irgendwie... Und ich habe, Rees war... ist Professor bei uns an der Universität der Künste in Berlin, und ich habe vor 5 Jahren dort meinen Abschluss gemacht, und so lange ist das schon her, Wahnsinn. Und deswegen kannte man sich, und deswegen wusste man, wie der andere tickt und wie der andere arbeitet. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als Rees gesagt hat, hey, hast du Lust, das zu machen? Und war da bei der Audition gewesen, so wie alle anderen auch, beim Casting, beim Vorsingen, weil die Musikalitätsabteilung musste mich ja auch noch abnehmen und sagen, na Rees, ist das was oder ist das nix? Aber... Ich sitze hier, also irgendwas habe ich richtig gemacht. Und also eigentlich bin ich dem Rees so dankverpflichtet, dass ich...
Ja, schön. Und mit dem Rees werden wir in der nächsten Runde dann sprechen. Jetzt habe ich hier, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ich habe eine Queen Greatest Hits hier liegen. Allerdings nur die alten Sachen. Hast du auch eins von den alten Sachen gesungen? Weil es ist ja
alles gesungen.
Ist ja ganz viel.
Was hast du denn?
Bitte? Ja, die alten eben.
Ja.
Ne? Also bis vor die 80er.
So I Want to Break Free... Noch tiefer.
Die ganz tiefen, weißt du so.
Schlag dir mal was vor. Es gibt einige von den Greatest Hits, habe ich auch im Auto.
Die Killer Queen hast du definitiv nicht Killer gesungen, weil es eine andere Figur war.
Ich möchte mir jetzt aussuchen.
Somebody to Love.
Somebody to Love habe ich auch nicht. Nein.
Die Bohemian Rhapsody hast du.
Ja, die habe ich gesungen.
Die hast du gesungen?
Die habe ich gesungen.
Ah, also gut.
Großartig. Ich singe mit.
Die Plattform heute wieder mit einer Ausgabe rund um das Theater Ulm, beziehungsweise dieses Mal ganz im Zeichen der Wilhelmsburg. Dort erwartet das hochgeschätzte Publikum in diesem Sommer die West Side Story. Ein moderner Klassiker der Musical-Szene, der im September 1957 am Broadway uraufgeführt wurde. Die Musik hat kein geringer als Leonard Bernstein geschrieben und die West Side Story wird auch gerne als die Mutter des Musicals bezeichnet. Mit der Aufgabe, dieses Monument der Musical-Geschichte in Ulm auf die Bühne zu bringen, wurde unser dritter Gast heute hier im Studio betraut. Es ist der Regisseur himself. Und jetzt sage ich es diesmal hoffentlich richtig, das ist der Reese Martin.
Ja, genau.
Reese. Okay, Reese, du bist gebürtiger Australier. Lass uns erstmal in deine Vergangenheit zurückkehren. Du hast nach deinem Studium der Kunst- und Literaturwissenschaft anscheinend einen eher unkonventionalen Start hingelegt, hat man mir geflüstert. Was darf man denn darunter verstehen?
Okay, ich hab in der Tat zur Kunst und Literatur studiert, aber das war... Ich dachte, ich wollte Maler werden, aber ich bin dann nicht in der Kunstschule, sondern in der Theorie gegangen und das war alles ganz interessant, aber das war, irgendwie hat irgendwas gefehlt. Mhm. Und in der Zeit, ich hatte damals eine Freundin, der hobbymäßig Modern Dance gemacht hatte, ich habe noch nie davon was erfahren und da komme ich zum Begegnung überhaupt mit einer anderen Kunstsparte als der bildende Kunst, wo ich meine, dass ich da ein bisschen drüber schon verstanden habe. Und um das jetzt kurz erzählen, weil das ist ja so eine lange Geschichte, aber kurz
erzählen. Ach, wir haben Zeit.
Der Schicksal hat so gegeben, dass er so, nimm mal Tanzunterricht. Ich so, ja, das mag ich nicht. Ich muss erst das Alkohol aus der Blutbahn jetzt bekommen, bevor ich da überhaupt zu einem Tanzunterricht kommen könnte. Also ich war ja jung und in der Zeit das Studieren eher das nicht so ernst studieren, sondern das Studieren des Lebens eigentlich beschäftigt. Mhm. Aber ich bin tatsächlich hingegangen, habe einen Tanzunterricht total zerstört. Bin eigentlich ermahnt worden, ich dürfte mich bitte hinsetzen. Und dann dachte ich, okay, das war's und nie mehr. Das hat aber dazu geführt, dass ich da zum ersten Mal über diese Welt nachgedacht habe oder jetzt eine Erfahrung. Und dann später, also dass ich, Australier haben sowas drauf und früher war es nicht anders. Ich bin nach meinem Studium, ich habe gedacht, das ist eine akademische Laufbahn, ist nichts für mich. Ich haue ab und war ja 1,5 Jahre unterwegs in Asien, Afrika, einfach mal ein bisschen gucken, wie die Welt funktioniert. Und dann kam zurück, sollte eigentlich und war schon, hätte schon ein Jahr als Kunstlehrer gearbeitet in einem Gymnasium in Sydney. Aber es war mir auch zu wenig. Und dann über diesen Kontakt zum Tanz, da hieß es da in der Stadtmitte von Sydney, in so einer etwas runtergekommenen Viertel, gab es Tanzunterricht. Und ich hatte eine Kollegin, habe gesagt, komm, wollen wir nicht dahin? Und ich habe gesagt, ihr wolltet mich sowieso fit halten. Okay. Einmal eine Woche Yoga, einmal tanzen, das könnte ich auch machen. Und jetzt bin ich hier. So, das hat so ein bisschen angefangen. Aber es war eine freie tanzexperimentelle Performance-Gruppe, die sich daran spezialisiert, alles machen zu dürfen, außer was man da von denen erwartet. Und wir haben alle möglichen Choreografen, Künstler, Revue-Leute, Kabarettisten eingeladen, mit uns zu arbeiten. Wir haben gesagt, mach mit uns, was ihr wollt. Wir können sowieso nichts. Wir lernen dabei. Da war ein chinesischer Choreograf, der damals der Leiter von dieser Gruppe. Und es ist so geworden, dass das Publikum Sydney hatte uns ein bisschen zu Herzen genommen. Wir waren da eigentlich ein radikaler Ansatz. Ich habe nicht in 1000 Jahren gedacht, dass ich jetzt tanzen werde oder hätte mir dafür den Tanz interessiert. Aber war ein bisschen immer schon ein bisschen theatralisch drauf, kann man sagen.
Okay. Ja, und letztendlich bist du ja dann, wir sind jetzt, zuletzt war ja Sydney irgendwo in der Stadtmitte in einem abgefahrenen Tanztheater. Du bist aber letztendlich dann doch relativ früh nach Europa gekommen, haben wir vorher kurz mal angesprochen. Wie kam der Sprung von Australien nach Europa?
Diese kleine Gruppe hat sich, also wir haben gedacht, in Sydney kommen wir nicht durch. Wir hatten ein bisschen so Unterstützung von der damaligen Regierung, also Subvention. Wir hatten in der Zwischenzeit auch, wir waren ermahnt, Ballett zu lernen, sonst kriegen wir kein Geld mehr. Und einer versucht, das ins, zu professionalisieren, weil wir alle jetzt so nebenbei gejobbt haben und alles Mögliche geschafft haben, haben wir gedacht, wir machen eine Tournee nach London und haben wir ein Doppelprogramm organisiert mit 15 Leuten nach London ohne irgendeine Aussicht auf Theater. Aber wir sind gelandet und haben da in London angerufen und gesagt, wir sind hier, können wir auftreten. So, und die Leute haben gesagt, was, wie? aber ich war nicht der Leiter, aber der Choreograf hat schon Verbindung. Dann sind wir tatsächlich aufgetreten in der Place. Das ist nicht so in den Tanzkreisen, eine ziemlich gute Adresse in London. Und da haben wir zweimal da gespielt. Mhm. Zu der Zeit war ich inzwischen auch Production Manager der Gruppe und Designer, weil ich ja aus dem Bildenden Kunst komme und habe jetzt die Bühnenbilder entworfen. Und dann hieß das, dann haben wir gespielt, haben wir sogar keine schlechte Presse gekriegt. Aber die wollten alle zurück und ich hatte kein Geld mehr und ich dachte, nee, ich bleibe ein bisschen. Und ich habe aber jetzt niemanden zu Hause das gesagt. Ich bin 6 Wochen wieder da und habe meine Kartons da gelassen im Zimmer. Wir sind gerade umgezogen und bin über 30 Jahre weggeblieben. Mhm. Aber
die Kartons stehen immer noch rum, oder?
Nicht ganz. Irgendwann hat mir ja mein Kollege angerufen und so, was mache ich mit den Kartons? Und dann habe ich jetzt so kannst du bei meiner Mutter unterbringen in eine Garage? Und dann irgendwann 10 Jahre später habe ich die ausgemistet und guckt sogar einiges zurück nach Berlin gebracht.
Also okay. Du arbeitest, wie wir ja mitgekriegt haben, unter anderem auch als Professor für choreografisch-szenische Arbeit im Studiengang Musical Show. Da habt ihr euch kennengelernt, hast du vorher erzählt, an der UDK Berlin. Was ist die UDK? Was verbirgt sich hinter?
Universität der Künste Berlin.
Universität der Künste. So einfach kann es sein, ne? Was dir aber viel mehr vorauseilt, ist nach wie vor der Ruf, ein kreativer Kopf für unkonventionelle und spartenübergreifende Projekte zu sein. Das scheinst du dir also erhalten zu haben. Was darf ich mir da heute so konkret drunter vorstellen? Was machst du, wenn du jetzt nicht gerade eine West Side Story auf die Bühne bringst?
Also ich bin in Musical ein bisschen wie im Tanz aus Versehen reingekommen und inzwischen jetzt verträge ich das leidenschaftlich. Ich unter anderem bin ja die Hälfte Professor, eine halbe Professor in Berlin für Musical und die andere Hälfte habe ich in 2002 angefangen und 2005. Ich leite einen postgraduierten Studiengang, einen Masterstudiengang in experimenteller körperbasierten Performance. Das ist so eher Richtung so mit einem Unterbau von Philosophie und Soziologie, okay. Ist ja ein praxisgeführter Dings, aber mehr mit Performance Art zu tun als mit Musical. Und ich versuche diese beiden Welten miteinander zu vermählen. Also ich bin da nicht so ein typischer Wesen. Also die Tendenz ist, dass diese beiden Welten sich nicht mögen. Und ich versuche das zu verbinden, weil ich bin da reingekommen über einen Kollegen, der heißt Stanley Walden. Hat mich berufen, da auf der UDK ein Musical zu unterrichten, der sehr viel mit George Tabori gearbeitet hat und so auch eine Mischwesen, die sowohl in Broadway zu Hause ist, als in sogar sogenannte ernstes Theater.
Okay. Ja, und jetzt bist du bei der Westside Story in Ulm gelandet. Lehnst du dich an der Filmversion an? Wir haben ja vorher schon so ganz vorsichtig gehört, die Maria hatte schon so angeschnitten, so die ganz klassische Version wird es wohl nicht sein, die uns in Ulm erwartet?
Ich glaube nicht, nein. Aber das West Side Story, ich hoffe im Kern, ich bin mir sicher eigentlich, ich hoffe nur, dass es ankommt, dass es im Kern da genau zu finden. Also es ist ja keine, ich mache das zum zweiten Mal. Ich habe da vor 20 Jahren in Lübeck West Side Story inszeniert.
Okay.
Auch in etwas unkonventioneller Form. Eher Science-Fiction-Variation. Jetzt mache ich so eine Art cineastische, realistische, wir versuchen eine realistische Form, ein bisschen angepasst an was die, ich meine heutzutage die Kernfragen sind, die in West Side Story zu finden sind und für uns heute aktuell werden. Also mehr als eine historische Rekonstruktion der New Yorker 50er Jahre. Mhm. Also das interessiert mich, das ist auch alles okay, aber es interessiert mich nicht so sehr. Interessiert mich, was sind die wesentlichen Themen? Und das Stück ist so gut, weil es jetzt eine von diesen Stücken im Repertoire ist, der die nicht ält hat, also nicht verjährt. Und die Themen bleiben, so wie Bernstein das von Shakespeare und übernommen hat, die werden nicht alt, die sind aktuell, die sind immer präsent.
Wir sind schon ziemlich am Ende der Plattform angekommen. Jetzt wollen wir doch aber mal ganz kurz über die Produktion reden. In den vergangenen Jahren stand stets eine Band auf der Bühne. Das ist dieses Mal anders.
Das Orchester ist eingeschlossen aus wetterlich. Also damit die Instrumenten sich nicht verbiegen und vertönen. Also wir müssen das Orchester in Sicherheit wegpacken. Unterbringen. Sie sind in der Burg drin.
Aber in der Burg ist es doch bestimmt auch kühl und feucht, oder?
Ja, und da ist eine Heizung eingebaut. Also das anscheinend hat mir erzählen lassen, das ist über die Erfahrung. Das ist entsprechend jetzt so ausgerichtet, dass die Temperatur durchgehend gleich ist und das Orchester gut aufgehoben ist.
Also habt ihr euch ja richtig ins Zeug legen müssen.
Ja.
Bis jetzt war es immer, ich weiß nicht, Arianes Band waren dann immer so, was weiß ich mal, maximal so 10 Leute oder so auf der Bühne. Ne? Und diesmal
wir haben das komplette Orchester aus dem Theater geklaut.
Ja, das ist cool. Das finde ich schön.
Das klingt, das brauchst du. Ich glaube, für diese Inszenierung, was ja wirklich spannend ist, dadurch, dass, was Reese ja schon gesagt hat, dadurch, dass es keine wirklich klassische Inszenierung ist, sondern dass wir wirklich manchmal sehr bewusst mit stilistischen Mitteln und aber auch mit kreativen Mitteln an dem klaren Westside-Story vorbeigehen, ist es deswegen aber auch sehr wichtig, dass es eine ganz große, großtrabende Orchestrierung besteht. Deswegen clasht die beiden Sachen clashen so wunderschön zusammen, dass das einen ganz tollen Effekt ergibt.
Ja. Und somit ist jetzt dieses Mal aber auch natürlich viel Platz auf der Bühne. Also die Bühne ist ja mal relativ. Wie wird's aufgebaut sein? Wird es eine Bühne geben?
Nein, nicht, also es gibt eine Bühne, aber es ist eher wie eine Arena. Also wir bespielen eine ganze Fläche.
Okay.
Und das ist natürlich, ich glaube, das ist ja 35 Meter breit oder jetzt noch mehr, 50 Meter breit und mal 30 Meter tief. Also wir bespielen 450 Quadratmeter voll.
Da dürft ihr euch dann wahrscheinlich auch viel bewegen, ihr Schauspieler, oder Maria?
Dürfen trifft es ganz gut.
Es ist auch schön, den Platz einfach zu haben und den sich nehmen zu dürfen. Also man ist da wirklich nicht eingeschränkt. Das ist toll.
Wie viele Leute stehen eigentlich auf der Bühne, weißt du das?
So, wir sind um die 60 jetzt, 65 langsam, alle eingezählt.
Also mit
Tänzer. Tänzer, alle Darsteller, Schauspieler, Extras. Da kommen noch ein paar Leute da vor, die sonst nicht vorgesehen sind in klassischen Inszenierungen. Vielleicht sage ich nur ein paar Leckerbisse. Es gibt da wegen der Größe, es gibt auch viele Motortransport, die in den Abend, es kommen Autos, kommen Motorräder, kommen einige Transportmittel. Es wird da ja eher wie so ein Film, so Live-Film, also da in die Richtung. Und vielleicht nur zu sagen, dass wir die ersten 2 Wochen nur mit Hip-Hop-Musik angefangen zu probieren. Und wir sind dabei, diese Stile zusammenzubringen. Also jetzt der gegenwärtige Stilmittel mit diesen klassischen Musik zusammenzubringen.
Also ihr habt, habe ich das jetzt richtig verstanden, ihr habt vor allem mit den Tänzern mit Hip-Hop.
Mit den alle Ensemble müssen alles mit.
Achso, okay.
Alle müssen mithören, alle müssen, die Tänzer müssen bei der Sprechproben dabei sein.
Okay.
Die müssen da wissen, welche Geschichte ist, weil wir drehen das ein bisschen so um. Wir schrumpfen statt 2 Tage in 1 Tag und wir haben nur einen Ort. Also es gibt mehrere Orte in klassischer Geschichte. Es gibt Verwandlung auf einer Bühne, aber wir sind nicht auf einer Bühne. Wir sind einfach da, wo wir sind. Und entsprechend müssen wir arbeiten und kreativ denken, wie geht das überhaupt?
Also, okay. Ja, man darf sehr gespannt sein. Was passiert bei schlechtem Wetter? Hast du einen Vertrag abgeschlossen
im Vorfeld? Es regnet, glaube ich. Also das ist, dann werden wir das noch realistischer haben.
Okay.
Aber wir hoffen, dass es nicht so ist, aber wir werden damit fertig.
Dann haben die Mädchen alle nasse Kleider an. Das sieht auch scheiße aus.
Na, sieht super aus.
Sieht super aus.
Nein, ich glaube, das Schöne ist ja wirklich durch diese Burg und wie Reese gerade schon gesagt hat, wir haben zum Beispiel Breakdancer mit an Bord, die dieses Prinzip noch ein bisschen erweitern. Also Breakdancer, wir haben die klassischen Leute, diese ganze Mischung. Und wenn es jetzt noch anfängt zu regnen, ich glaube, realistischer kann man so eine Situation nicht machen. Und wie Reese schon gesagt hat, durch das ganze technischen Aufwand, den wir wirklich groß betreiben, wird es wirklich, glaube ich, ein Live-Film. Ich glaube, das ist wird eine ganz spannende Ausflug in eine ganz spezielle Welt für das Publikum, die abends zugucken kommen.
Ja. Yeah. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich glaube, das darf das Publikum in Ulm auch sein. Einmal mehr auf der Wilhelmsburg mit einem ganz neuen Akzent und mit einem ganz neuen Ansatz, den wir jetzt die letzten Male so nicht hatten. Da war es eher sehr klassisch gespielt. Diesmal bin ich gespannt, was aus der Westside Story wird. Das waren meine drei Gäste heute. Rhys, die Maria und der Christoph. Christopher. Entschuldigung. Ich drücke euch toi 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 die Daumen. Bis zur Premiere ist noch viel, viel Arbeit.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auf das Ulmer Publikum. Ja.
Okay, also dann tschüss und viel Spaß noch bei Radio Free
FM. Ciao. Ciao, bye bye.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.